Das ist schön, das so zu wissen. Ja, Gott ist stärker. Und egal, was kommt, ich muss dann die letzte Predigt denken, wo wir von Petrus gehört haben, der versagt hat. Und trotzdem ist Gott stärker. Und das ist schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Entscheidungen, wenn du Entscheidungen treffen musst. Ob du jemand bist, der schnell entscheidet, der sich leicht tut mit Entscheiden, oder ob du eher einer bist, der Sachen auf die lange Bank schiebt und sagt, ja, kann später sein und jetzt noch nicht. Und man muss so viele Informationen haben und vielleicht entscheidest du dich dann auch nie. Es ist ja manchmal auch die Frage, auf welcher Grundlage man Entscheidung trifft. Ja, ich erinnere mich an einen Kindergottesdienst, an eine Kinderstunde. Da war ich als Kind dabei, also ein bisschen her, noch nicht so lange, aber doch einige Zeit. Und da war ich im Kindergottesdienst und da hat einer der Mitarbeiter hat Geschenke mitgebracht. Und die sahen alle gut verpackt aus. Ein Geschenk riesengroß und dann noch so ein ganz kleines Geschenk. So, ich weiß mich nicht mehr genau, was da im Einzelnen drin war, aber jedenfalls konnte dann ein Kind durfte sich ein Geschenk aussuchen. Und es hat natürlich das Groß genommen und ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass das andere Kind das große Geschenk genommen hat. Und dann gab es noch so andere Geschenke und dann haben wir die Geschenke ausgepackt und in dem Großen war fast nichts drin. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann dachte ich, ja gut, dass ich das nicht habe. Und dann in dem ganz Kleinen, da war das Beste drin. Und manchmal trifft man Entscheidungen sehr, sehr oberflächlich. Ja, man schaut, wie sieht das außen aus und so weiter. Aber es ist nicht unbedingt so wertvoll wie das Kleine. Ja, und das habe ich mir gemerkt, obwohl das schon über 40 Jahre her ist. Das Kindergottesdienst ist wichtig, ja. Okay, heute werden wir uns über einen Bibeltext unterhalten, wo auch der Pilatus vor einer großen Entscheidung steht, vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Er hatte viel zu entscheiden. Ja, als Politiker muss man ständig Entscheidungen treffen. Ja, deshalb wird ja auch nicht jeder Politiker. Aber er musste viele Entscheidungen treffen und auf einmal, er ahnte es wohl nicht, steht er vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Und da ist ja auch die Frage, auf was achtet er? Ja, und es geht bei dieser Entscheidung geht's um die wichtigste Entscheidung nicht nur für Pilatus, sondern insgesamt um die wichtigste Entscheidung für das Leben von Menschen. Wie stehe ich zu Jesus? Wie stehe ich zu Jesus? Wie gehe ich mit ihm um? Und wir schauen uns das an in Markus 15, 1 bis 15. Markus 15, 1 bis 15. Und am frühen Morgen fassten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte, bist du der König der Juden? Das ist interessant, in dem Abschnitt stellt Pilatus viele Fragen. Fünf Fragen sehen wir hier im Markus-Evangelium. Könnt ihr mal darauf achten, was das für Fragen sind. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm, Jesus, du sagst es. Und die hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie vieles sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, so dass Pilatus sich wunderte. Zum Fest aber pflegte er einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer genannt Barabbas mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihnen bisher getan hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Die Hohenpriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen, kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Ja, also 5 Fragen stellt der Pilatus. Interessante Fragen, die er hier anbringt. Erstmal im Gespräch mit Jesus 2 Fragen und dann 3 Fragen dem Volk. Und das ist interessant, was da für ein Kontrast ist. Auf der einen Seite der schweigende Herr Jesus, der kaum etwas sagt. Und auf der anderen Seite die Schreie, die immer lauter werden von dem Volk. Ja, und Fragen stellen ist ja gut, weil man vor einer Entscheidung steht, ja, um das Richtige herauszufinden, zuzuhören, hinzuhören, Fragen zu stellen, wie ist das? Aber Entscheidungen werden ja auch manchmal beeinflusst von dem, was zugerufen und gesagt wird. Und es ist hier auffällig, auf der einen Seite die rufende Masse und auf der anderen Seite der schweigende Herr Jesus. Jesus ruft oft leise. Jesus drängt sich oft nicht auf. Ja, er kann auch mal laut reden. Wir kennen auch den lauten Jesus, aber oft ist es auch schweigend und leise. Und es sind ganz andere Stimmen, die die Aufmerksamkeit wollen. Wichtiges Gebetsanliegen: Herr Jesus, zeig mir, was dir wichtig ist, dass ich nicht nur höre darauf, was die Masse sagt und die lauten Stimmen, die in meiner Umgebung sind. Herr, zeig mir, was dir wichtig ist, dass ich auf deine Stimme höre. Nicht unbedingt auf die Mehrheit, das, was gerade so aktuell ist und was die Masse sagt. Herr, hilf mir, dass ich auf das höre, was dir wichtig ist. Ja, Jesus war also jetzt vor demjenigen, der nach menschlichen Gesichtspunkten die Entscheidung zu treffen hatte, Pontius Pilatus. Ja. Vorher war er schon bei den Hohen Priester und beim Hohen Rat. Da wurde er schon befragt und ausgehört. Und was sie ihm besonders vorgeworfen haben, das haben wir schon gehört, Friedrich hat darüber gepredigt, das haben wir in Kapitel 14, Vers 64 gesehen. Da sagt der Hohe Priester: Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Also da war der Anklagepunkt Lästerung Gott gegenüber, Gotteslästerung. Und Grundlage dafür war, dass kurz Jesus mal was gesagt hat. Er hat nicht viel gesagt, aber er hatte dann kurz etwas gesagt. Das haben wir in den Versen 61 bis 62 gesehen, in Kapitel 14. Jesus aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, also der Messias, der Retter, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber antwortete und sprach: Ich bin es. Und jetzt sagt er noch mehr. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also er bestätigt einmal, er ist der Retter, er ist der Christus, aber er wird auch regieren mit Gott, dem Vater, zur Rechten des Vaters. Und er wird kommen mit den Wolken des Himmels. Ja. Also Jesus macht sich Gott gleich, ja, und das war für die hohen Priester und die Schriftgelehrten und alle, die im Hohen Rat waren, war das unerträglich, was der Herr Jesus hier gesagt hat. Das konnten sie nicht akzeptieren und deshalb steht für sie fest, wir müssen ihn anklagen. Er ist des Todes schuldig, nur durften sie das nicht entscheiden. Die Römer haben das schon für sich in Anspruch genommen als Besatzungsmacht, dass sie das entscheiden dürfen. Wir haben uns in letzter Zeit viel mit dem Markus-Evangelium beschäftigt. Und das ist eigentlich von Anfang an, dass gegenüber dem Herrn Jesus Vorwürfe erhoben werden. Schon eine Weile her, wo wir manche Kapitel besprochen werden. Ja, es werden viele Anklagen gegenüber Jesus gebracht. Ich habe mal eine Liste mitgebracht. Ja, zum Beispiel in Kapitel 2 haben wir schon den Vorwurf gesehen: Jesus vergibt Sünden. Ja, das war der erste große Skandal. Wie nimmt sich jemand heraus, etwas, was Gott allein zusteht, wie nimmt der sich heraus, Menschen Sünden zu vergeben? Ja, und da war gleich das große Thema, wie steht's um Sündenvergebung? Ja, das ist ja das große Thema der Bibel. Wie kann ich mit Gott wieder in Verbindung kommen? Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Ja, und der Herr Jesus, der vergibt Sünden, er steht allein Gott zu. So, und er vergibt nicht nur Sünden, er hat auch Gemeinschaft mit Sündern. Auch in Kapitel 2 haben wir das gesehen, ja. Der Herr Jesus liebt die Menschen und er hat sogar mit den Menschen zu tun, die es nicht verdient haben. Ja, das ist ja das Großartige der christlichen Botschaft, ja, dass der Herr Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat Gemeinschaft mit Sündern. Dann seine Jünger fasten nicht. Was ist da los in Kapitel 2, Vers 18? Jesus hält sich nicht an den Sabbat nach ihren Auffassungen. Kapitel 2, Vers 24. Ja, die hatten natürlich genaue Regeln, wie alles zu sein hat. An den Sabbat hat sich der Herr Jesus schon gehalten, aber nicht so, wie sich das die Ältesten vorgestellt haben. Dann, er ist Beauftragter, das war ein großer Höhepunkt, er ist Beauftragter des Teufels. Ja, er treibt durch die Macht des Teufels, treibt er die Dämonen aus. Ja, so. Und dann in Kapitel 7, Vers 5, seine Jünger halten sich nicht an die Überlieferung. Ja, und er reinigt den Tempel. Ja, er schmeißt Tische um, er vertreibt da Verkäufer und so weiter. Das darf sich nur jemand anmaßen mit einer prophetischen Berechtigung, wenn überhaupt. Und natürlich bestätigt durch die Hohenpriester, so geht das nicht. Und dann kündigt er auch in Kapitel 14, Vers 58, kommt der Vorwurf, die Tempelzerstörung an. Und Kapitel 13 hat das ja gemacht. Das heißt, das sind ganz viele Vorwürfe, aber jetzt überleg mal, wenn sie mit diesen Vorwürfen zu Pilatus hingehen, ja, das ist ja ihr Hauptthema, dass der Herr Jesus ein Verführer ist, ein religiöser Verführer, aber jetzt wollen sie zu Pilatus gehen, den Römer, der interessiert sich nicht für Glaubensfragen. Ja, in Glaubensfragen waren viele Römer sowieso sehr liberal, die gesagt haben, es gibt viele Götter, nichts Genaues weiß man nicht. Pilatus war eher ein Skeptiker und so weiter. Mit diesen Vorwürfen, er hält sich nicht an den Sabbat oder sagt, ich vergebe Sünden und so weiter. Das hätte den Pilatus wirklich nicht interessiert. Ja? Und deshalb müssen sie jetzt überlegen, die hohen Priester, wenn wir den Herrn Jesus jetzt binden und zu dem Pilatus bringen, was können wir da für Vorwürfe bringen? Ja? Also das Erste, was sie machen, ist, also sie haben den Beschluss getroffen, Jesus, Pilatus zu bringen. Und dann heißt es, sie binden Jesus und sie klagen ihn an. Es gibt ja dann viele Sachen, die sie dann auch als Anklage finden. Ja, in Vers 3 wird betont, sie klagten ihn vieler Dinge an. In Vers 4, wie viele sie gegen dich vorbringen. Also die haben eine ganze Liste voller Anklagen. Und wir haben das schon in der Einleitung gehört. Anklagen gegen jemand, der total unschuldig ist. Wo eigentlich nichts zu sagen ist. Es ist ja manchmal so, ja, in der Politik, die Parteien treten gegeneinander an und dann sucht die Gegenpartei, sucht dann etwas von dem Gegenkandidaten. Was kann man irgendwie finden aus dem sein Leben oder aus dem seiner Biografie, was man dem anlasten kann? Ja? Und dann wird das sehr schön verbreitet und so weiter. Wählt nicht den, weil der hat das und das gemacht. So, bei Menschen kann man Sachen finden, ja. Und auch wenn man jetzt bei dir suchen würde, niemand ist perfekt. Aber der Herr Jesus, der war ohne Sünde und sie suchen jetzt lauter Anklagen, die sie gegen Jesus bringen können. Es ist ja bis heute so, dass gegen Christen Anklagen erhoben werden. Ja, manchmal bis hin zur Verfolgung, manchmal aber auch einfach, wo man sich gegen den christlichen Glauben wendet und ausspricht. Und leider ist es manchmal so, dass es berechtigte Anklagen gibt. Ja, dass Leute, das wird ja im Internet viel verbreitet, ja, wo man dann sagt, dieser Prediger, der hat das und das von der Kanzel weitergegeben. Und schaut mal, wie er gelebt hat. Das passt nicht zusammen. Ja, und so gibt es manchmal so Sachen, wo man zu Recht gegenüber Christen auch Sachen anbringen kann. Wo man dir und mir etwas vorhalten kann und sagen kann, das ist ja nicht so, wie Jesus das gelebt hat. Ich Ich meine, das Schöne ist, das haben wir letzte Woche gehört mit dem Petrus. Es gibt diese Einladung zum Neuanfang. Bei Jesus kann man zurückkommen, um Vergebung bitten und kann neu mit ihm anfangen. Aber manchmal gibt es gegen Christen auch Vorwürfe, die haben einfach was mit dem Glauben, mit dem Überzeugung zu tun. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein Weg. Ja, und ich kann mich an manche Gespräche erinnern, wo Leute gesagt haben, das ist ja nicht wirklich tolerant. Jesus ist gut, aber andere Sachen sind ja ähnlich gut oder gleich gut und jeder soll so seinen eigenen Weg finden und so weiter. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist der Weg über Jesus. Also Vorwürfe gegen Jesus, die alle keine Begründung haben, Vorwürfe gegen Christen, die manchmal leider berechtigt sind, aber manchmal eben auch nicht. So, und sie nehmen sich also vor, jetzt zu dem Pilatus zu gehen. Und der Pilatus fragt jetzt etwas anderes. Der fragt jetzt nicht, Jesus, hast du gelästert? Hast du den Sabbat eingehalten? Hast du dich an die Vorschriften der Ältesten gehalten? Das fragt der Pilatus nicht, sondern schaut. Und jetzt kommt ein neuer Begriff, der wird eine Schlüsselrolle spielen im Predigttext und auch nächste Woche. Pilatus fragte ihn, Vers 2, bist du der König der Juden? Bist du der König der Juden? Ja, und das ist interessant. Wir haben diesen Begriff dreimal in unserem Text, in Vers 9, in Vers 12 und nächste Woche taucht dann dieser Begriff weiter auf. König der Juden. Und das war etwas, da haben sich natürlich die Römer für interessiert. Gibt es Aufständige im Land, die sich selber anmaßen, gegen die römische Besatzung einzutreten und so weiter? Und das war offensichtlich jetzt der Versuch des Hohen Rates, die Anklage in diese Richtung zu nennen. Die gesagt haben, Jesus bezeichnet sich selbst als König. Er wurde auch als König empfangen, als er nach Jerusalem einzog. Jesus bezeichnet sich als König. Das kann doch nicht das Anliegen der Römer sein, dass die Römer aus dem Land geschmissen werden und dann hier die Juden regieren. Ja, manche Jünger hatten ja auch ähnliche Vorstellungen. So, also Jesus wird gefragt, bist du der König der Juden? Jetzt müssen wir uns das nochmal vor Augen halten. Der Herr Jesus, der ist ja nicht nur König der Juden. Der Herr Jesus ist ja Mitschöpfer dieser Welt, des gesamten Universums. Der hat den Pilatus gemacht, der hat alle die Leute gemacht, die hohen Priester und so weiter. Der ist ja der Schöpfer. Und dieser Herr Jesus, der wird jetzt gefragt und Pilatus denkt, er stellt eine riesige Frage, bist du der König der Juden? Aber in Wirklichkeit ist das ja nur ganz wenig nur König der Juden zu sein. Er ist viel, viel mehr. So, und gleichzeitig sehen wir, also auf der einen Seite, der Herr Jesus ist viel mehr und der Herr Jesus steht aber gebunden vor dem Pilatus. Das heißt, wenn man ihn so angeschaut hat, Pilatus ihn anschaut, hätte er nicht gedacht, er ist überhaupt ein König. Ja, schon gar nicht der Schöpfer, sondern er wirkt so klein. Wir hatten vorhin in der Gebetsgemeinschaft, hat jemand gebetet, so sinngemäß, danke Herr Jesus, dass du dich so klein gemacht hast. Ja, Kind in der Krippe. Aber hier steht er gebunden. Und wir werden sehen, er ist nicht wirklich gebunden. Wer gebunden ist, ist der Pilatus. Der Herr Jesus ist frei und wirkt gebunden. Ja, und wenn jemand so gebunden dasteht, kommt man eigentlich nicht so gleich auf die Idee, das ist der König dieser Welt, der König der Juden. Ja, als jetzt der Präsident von Venezuela entführt worden ist und ins Gefängnis gebracht worden ist, ich werde jetzt keine politische Debatte eröffnen, aber machte das nicht den Eindruck, als ob der besonders stark ist. Ja, sondern die ganze Welt sieht das und sieht, naja, seine Macht scheint begrenzt zu sein, er hätte sich das sonst nicht gefallen lassen. Der Schöpfer dieser Welt, der ist bereit, das zu machen, aber weil er diesen genauen Plan hat damit, die Schuld der Welt zu tragen. Und das ist was Besonderes. Weil wir Menschen würden sowas normalerweise nicht machen. Verzichten, obwohl wir die Macht hätten. Der Herr Jesus, der macht das. In 1. Korinther 2, Vers 8 lesen wir etwas von der Weisheit Gottes, die viel größer ist. Und Paulus schreibt, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn, also die Weisheit Gottes, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Ja, das ist die Weisheit Gottes, die so ganz anders ist als menschliche Weisheit. Oder wie haben wir das vorhin gesungen? Ja, ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, weil er uns liebt. Was für ein Gott. Ja, also das Gegenteil von Macht wird demonstriert. Aber gerade dadurch kommt Gottes Weisheit zum Zuge. Gerade dadurch wird Gottes Macht deutlich. Also Pilatus stellt die erste Frage an Jesus, bist du der König der Juden? Und das ist hier sozusagen als Anklage gemeint. Und die Antwort von Jesus, er aber antwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Wenn wir das so hören, dann ist das eigentlich nicht so eine Bestätigung. Ja, wenn jemand sagt, du sagst es, dann ist das meistens, wenn wir das hören, so eine ungenaue Antwort. Aber für die Ohren von Pilatus war das ganz deutlich. Deshalb ist in manchen Bibelübersetzungen ist es dann auch geschrieben, dass das eine Bestätigung war, dass er der König der Juden ist. Eine zurückhaltende Bestätigung. Und zwar war der Herr Jesus nicht König der Juden im Sinne, wie sich das Pilatus vorgestellt hat und nicht, wie sich das die Hohenpriester vorgestellt haben, sondern er war der König im geistlichen Sinne, der sein Königreich baut und dann in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Es ist interessant, Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 13, Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Ja, also da hat der Herr Jesus deutlich gemacht, ich bin der König. Ja, und wir können im Johannesevangelium können wir ein längeres Gespräch verfolgen, was der Herr Jesus mit dem Pilatus geführt hat, wo der Herr Jesus auch klarstellt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber nicht, weil dieses Reich klein ist, sondern weil das Reich viel größer ist, als das, was menschliche Möglichkeiten sind. Ja, dass die Reiche dieser Welt vergehen. Der Pilatus, der wird dann noch 3 oder 6 Jahre weiter Statthalter sein. Dann hat er nichts mehr zu melden. Reiche dieser Welt vergehen. Aber das Reich vom Herrn Jesus, das bleibt. Und das ist interessant, wie hier in unserem Abschnitt auch betont wird, dass der Herr Jesus nicht antwortet. Ja, er antwortet dann, wenn er gefragt wird. Es gibt auch kleine Gespräche, aber normalerweise als Angeklagter, wenn man die Möglichkeit hat zu reden, es würde sich eigentlich lohnen zu reden und seine Sicht intensiver darzustellen. Aber der Herr Jesus schweigt. Er antwortet nicht, sogar, dass der Pilatus sich wundert. So etwas hat er noch nie erlebt offensichtlich, dass man die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen und dann trotzdem schweigt. Und das hat etwas mit der Prophetie aus dem Propheten Jesaja zu tun. Jesaja 53, ganz wichtiger Abschnitt, Jesaja 53, 4 bis 7. Jedoch unsere Leiden, da geht es um den Herrn Jesus. Er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und jetzt kommt dieser Vers. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Der Herr Jesus entscheidet sich also hier ganz bewusst zu schweigen, stumm zu sein vor seinen Anklägern. Und es ist manchmal Zeit zu reden und manchmal Zeit zum Schweigen. So, und jetzt muss der Pilatus praktisch entscheiden, wie geht er damit um. Und am liebsten will er sich vor dieser Entscheidung drücken. Vielleicht kennst du das auch, wenn du vor Entscheidungen stehst. Ich kenne das. Bei manchen Entscheidungen möchte man sich doch drücken. Ja, schön, wenn das jemand anders übernehmen könnte. Kann ich das nicht irgendwie abgeben und so weiter. Und so versucht er das über einen Weg, der sich jetzt hier gerade anbietet. Zu Passa wird also ein Gefangener freigelassen. Eigentlich ein gutes Symbol. Ja, Passa, da hat man ja daran sich erinnert, dass die Gefangenen Ägyptens, Israel, dass die freigelassen worden sind aus der Sklaverei. Gott hat sie befreit. Ja, und da hat man Gott gelobt und ihm gedankt. Und jetzt gibt praktisch der Statthalter der Römer, gibt einen Gefangenen frei. Okay, also interessante Symbolik. Da kommt ihm die Gelegenheit anzubieten, Jesus von Nazareth, oder, wie wird er hier beschrieben in Vers 7, es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Also ein Mörder. Und hier übrigens tatsächlich ein Aufständiger, die gab es. Ja, es gab Leute, die versucht haben, die römische Besatzung loszuwerden, die Aufstände gemacht haben und auch politische Morde, die das gemacht haben. Und der war da offensichtlich verwickelt in dem. Übrigens wahrscheinlich auch die beiden, die dann mit Jesus gekreuzigt werden. Zur Rechten und zur Linken. Ja, Leute, die von diesem Aufstand herkamen. So, und dann ist das für Pilatus eine Möglichkeit zu sagen, okay, mal sehen, wen die wählen, wenn er da jetzt fragt. Ja, es war völlig klar, dieser Barabbas, der bekommt für den Aufstand Todesstrafe. Ja, braucht man nicht weiter diskutieren und so weiter. Das war klar. Wer sowas gemacht hat, Todesstrafe ans Kreuz. Ja, deshalb auch die beiden Verbrecher, die dann mit dem Herrn Jesus gekreuzigt worden ist. Und jetzt steht die Frage, Jesus oder Barabbas? Das ist dann die erste Frage an das Volk, Vers 9. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Und die Antwort ist dann nein, also sie rufen dann und so weiter, dass sie nicht Jesus haben wollen. Das wird ja dann auch begründet, warum. Denn er wusste, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten, den Herrn Jesus. Ja? Also das war auch ein Grund, warum sie Jesus angeklagt hatten, weil sie auch neidig waren. Sie haben bei Jesus Verführung gesehen. Aber natürlich waren sie sehr entsetzt, dass so viel Volk dem Herrn Jesus nachgelaufen ist. Ja, und das war für die Führung im jüdischen Volk, war das schon schwierig, damit umzugehen. Alle kommen zu Jesus, nicht zu ihnen in geistlichen Dingen. Sie hatten in geistlichen Dingen nichts zu geben. Nichts zu geben. Und es gab einen geistlichen Hunger. Und deshalb sind viele Menschen zu Jesus gekommen. Ja, Neid ist ja auch manchmal so eine Sache. Die macht einen innerlich kaputt. Und die macht andere auch kaputt, wenn man sich so von Neid bestimmen lässt. Es ist interessant, Johannes der Täufer zum Beispiel. Am Anfang sind die Massen zu ihm gegangen. Und als dann der Herr Jesus aufgetreten ist, sind die ganz viele einfach zu Jesus gegangen. Er hätte eigentlich auch guten Grund gehabt, neidig zu sein, aber der Johannes sagt, der Herr Jesus muss wachsen und ich muss abnehmen. Es muss doch um Jesus gehen. Jesus muss doch im Mittelpunkt sein. Ja? Okay, aber das war für die hohen Priester und Schriftgelehrten hier nichts, sondern sie wiegeln die Volksmenge auf, so heißt es dann in Vers 11, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Ja, sie suchen alles, um Jesus zu töten. Ja, eben haben sie ihn angeklagt, nicht aus religiösen Gründen, sondern aus politischen Gründen und haben gesagt, hier, das ist der König der Juden. Und jetzt wollen sie einen freilassen, der wirklich politisch ein Aufrührer gewesen ist. Ja, also es geht den Hohepriestern nicht wirklich um die Wahrheit oder das, was sie da anbringen. Sie möchten einfach, dass Jesus weg ist. dass Jesus weg ist. Ja? Das ist manchmal so, ja, dass die Frage ist, wie gehst du mit Jesus um? Und dann sucht man Argumente und so weiter. Ich will nichts mit Jesus zu tun haben. Ja, und wenn das eine Argument nicht mehr zieht, dann kann man dann das andere Argument nehmen. Ich will nichts mit Jesus zu tun haben. Wenig später wird der Petrus eine Rede halten und er wird genau diese Situation beschreiben. In Apostelgeschichte 3, 13 bis 15 lesen wir das. Da sagt der Petrus, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ja? Der Herr Jesus ist auferstanden, ist zum Himmel aufgefahren, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Letzte Woche, Petrus, ihr erinnert euch, zurückgezogen, Jesus verleugnet und auf einmal hier ganz mutig bekennt er und spricht die Leute deutlich an, ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Ja? Ihr alle, nicht nur einer oder so. Es ist interessant, die ganzen Leute, die da vorbeikommen, die spricht Petrus so an, ja, und sagt, ihr habt ihn überliefert, ihr alle. Petrus so mutig. Ja? Was ist da passiert? Ja? Gottes Geist hat das geschenkt. Das ist nicht etwas, was da der Petrus so aus eigener Kraft gemacht hat, sondern auf einmal Gottes Geist und er spricht sie alle an und auf einmal sind alle mit dabei. Es ist niemand, der sich jetzt rausreden kann und sagen kann, ich hätte ja besser gehandelt, ich hätte es ja richtig gemacht und so weiter. Petrus spricht alle an und sagt, ihr habt euch für das Schlechte entschieden, nach Gottes Gesichtspunkt, nämlich für den Mörder. Und auf der anderen Seite, ihr habt den Herrn der Herrlichkeit, ihr habt den Herrn Jesus getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. Und ich habe vorhin schon angedeutet, der Herr Jesus steht zwar gebunden, aber in Wirklichkeit ist der Pilatus gebunden und die ganzen Menschen, die um ihn stehen. Warum? Weil der Herr Jesus das freiwillig macht. Weil er genau das bis ins Detail geplant hat. Ja, wie haben wir das bei Jesaja gesehen? Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Ja, das war genau Gottes Plan. Und die anderen, die vielleicht denken, sie sind so frei in ihren Entscheidungen, die waren so gebunden. Das sehen wir hier beim Pilatus, wo es dann weitergeht. Ja, er ist sich sicher, Jesus ist unschuldig. Ja, sonst würde es ja nicht stehen in Vers 11 und 10. Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Er wusste von seiner Unschuld. Wir haben das in der Einleitung schon gehört. Und er ist nicht frei, weil er muss hören auf das, was die Masse sagt. Ich finde das sehr schön, wie wir das hier sehen mit dem Barabbas. Der hat sich eingestellt, ich muss jetzt sterben. Ja, und es war eigentlich kein Argument noch, was für ihn sprach. Und auf einmal kommt ein anderer und wird stellvertretend für ihn sozusagen an das Kreuz geschlagen. Ja, das wäre ja die Stelle gewesen, die der Barabbas hätte ausfüllen müssen. Und das ist ein Bild für das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Ja, eigentlich hätten wir Gottes Strafe verdient, du und ich. Ja, wir sind alle damit beteiligt. Und der Herr Jesus ist aber bereit, für den Barabbas zu sterben und nicht nur für den Barabbas, sondern auch für dich und für mich, für deine und meine Schuld. Wir wissen nicht, was aus dem Barabbas geworden ist, ob er nur gesagt hat, ah, schön, dass ich frei bin, oder ob er wirklich sich auch zu Jesus bekehrt hat und umgekehrt ist zu ihm und gesagt hat, danke für dieses neue Leben, was du mir anbietest. Einer von den Verbrechern kehrt ja dann tatsächlich um, noch im Sterben am Kreuz. ja, der dann zum Herrn Jesus sagt, wir sind für unsere eigene Schuld dort, aber denk an mich, wenn du im Paradies bist. Und wo der Herr Jesus ihm dann Vergebung zuspricht und dass er mit ihm im Paradies sein wird. Am Ende vom Lukas-Evangelium finden wir das. So, also Pilatus ist gebunden. Und sogar die Frage, Vers 14, was hat er denn Böses getan? Ja, ganz wichtige Frage, was hat er denn Böses getan? Du hast es angesprochen, man muss normalerweise, wenn man irgendwie bestraft wird, ja auch was Böses getan haben. Was hat er denn Böses getan? Aber es gibt dann nur dieses Geschrei, Jesus soll weg. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, der Herr Jesus, er kannte die Sünde nicht, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, der Vater, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, er bietet uns an, Gerechtigkeit zu haben, dass wir wirklich ohne Schuld vor Gott stehen können. Ich bin eingestiegen mit der Frage, wie geht's dir so mit Entscheidungen? Die Entscheidung mit Jesus, das ist das Wichtigste. Ja, ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Vielleicht gibt es welche hier, die noch nicht sich zu Jesus entschieden haben. Und dann lädt er ein, mach ganze Sache mit mir. Komm und glaube, komm, kehre um. Und die vielen, die schon an Jesus glauben, das ist trotzdem wichtig zu wissen, der Herr Jesus soll in meinem Leben das Sagen haben und nicht die vielen Stimmen, die sonst noch ertönen und sollen sie noch so laut sein, noch so stark. Der Herr Jesus soll der König sein, nicht nur der Juden, sondern der König meines Lebens. Ich möchte schließen mit dem Schlüsselbibelvers vom Markus-Evangelium. Markus 10, Vers 45. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen.